Ich wünsche euch allen einen guten Morgen und bedanke mich für das Vertrauen, das ihr in mich gesetzt habt, dass ich hier heute die Kanzel betreten darf und predigen darf. Mein Name ist Ralf Lobbeck. Ich bin aus Schlangen. Es ist jetzt 1987 war es, dass der Herr mich rief. In schwerer Krankheit habe ich zum Herrn gefunden und lebe heute noch. Gott sei Dank. 20 Jahre habe ich warten müssen, bis ich heiraten durfte. Ich wollte damals schon heiraten, aber der Herr hat kein Ja dazu gegeben. Ich habe eine Witwe geheiratet mit 4 Kindern. So bin ich also stolzer Vater und Familienvater gleich in einem Rutsch geworden. Ja, ich bin in Schlangen einer von 3 Ältesten und habe das große Vorrecht, diesen Dienst, den ich dort tue, beruflich zu tun. Also das ist auch mein Beruf. Ja, aber das soll genügen von mir. Vor geraumer Zeit hörte ich ein Sprichwort, das über die Schwaben gesagt wird. Die Schwaben sind ja so ein Volk, das ein bisschen Besonderheit hat, sagt man immer, schaffe, schaffe, Häusle baue. Aber dieses Sprichwort war nicht so gut, was er über sie sagte. Es hieß, der Schwabe betet, er ist Christ und betet, ich, meiner, mich, mir, Herr, segne diese 4. Also er wollte etwas deutlich machen, dass auch die schwäbischen Christen sehr oft an sich selbst denken. Aber ist das nicht bei uns auch so? Sind nicht auch wir Menschen, die viel zu oft an sich selbst denken, die egoistisch sind? Egoismus oder auch Selbstliebe ist ein Charakteristikum des Menschen der Endzeit. Das wird in der Schrift sehr betont, dass das Überhand nimmt mit der Selbstliebe oder mit der Lieblosigkeit anderen gegenüber. Und ich habe gedacht, das wächst in unserer Gesellschaft und wir Christen sind berufen, da kontraproduktiv zu sein, sage ich mal, anders zu sein. Dass wir an dieser Stelle mit unserer Selbstlosigkeit auffallen, man könnte auch Demut sagen. Ich möchte heute Morgen mit euch einen Abschnitt aus der Bibel miteinander betrachten, in dem Menschen so ganz anders sind. Und wir merken wirklich, da sind Menschen, da sehen wir die gute Handschrift Gottes in ihrem Leben. Die sind ganz anders, als normalerweise Menschen sind. Ich möchte mit euch lesen aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 25 bis 30. Da heißt es, ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit zu der anderen hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, dass er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Statt. Es geht hier um Menschen, es geht um 3 Beziehungen. Einmal sehen wir die Beziehung von Epaphroditus zu den Philippern. Wir sehen natürlich auch etwas von den Philippern zu Epaphroditus. Und wir sehen etwas von Epaphroditus' Beziehung zu Paulus und schließlich von der Beziehung Philippa, die Gemeinde zu Philippi, zu Paulus. In erster Linie möchte ich aber mich auf den Epaphroditus konzentrieren. Aber zunächst einmal etwas zur Gemeinde, die Gemeinde in Philippi. Wir haben das wahrscheinlich alle in den Kinderstunden mal gehört, wenn wir damals schon zur Kinderstunde gegangen sind, dass es da in Apostelgeschichte 16 eine ganz beeindruckende Geschichte gibt, wie Paulus und Silas inhaftiert werden und dann gibt es ein großes Erdbeben und dann bekehrt sich der Kerkermeister mit seiner ganzen Familie. Das waren die Anfänge der Gemeinde zu Philippi. Es war auf der 2. Missionsreise. Paulus hat eine ganz herzliche Beziehung zu dieser Gemeinde. Kein Brief im Neuen Testament, der von Paulus geschrieben wird, ist so offen und persönlich wie dieser Brief zu den Philippern. Wir merken etwas von einer sehr intensiven Beziehung. Und wir merken auch, dass Paulus diese Gemeinde lobt. Sie war eine reife Gemeinde. Und deshalb konnte Paulus auch ganz anders mit denen reden als etwa mit den Korinthern. Eine sehr herzliche Beziehung. Und diese Gemeinde erfährt davon, dass Paulus in Not ist. Und dann schicken sie den Epaphroditus dorthin mit einer Gabe für Paulus. Sie hatten Paulus schon des Öfteren unterstützt. Und Paulus lobt auch dieses Verhalten. Und er erhält diese Gabe und ist jetzt völlig versorgt und nennt diese Gabe ein angenehmes, Gott wohlgefälliges Opfer. Mit den Philippern hatte Paulus Gemeinschaft im Geben und Nehmen. Die Gemeinde liebte, sie unterstützte Missionare, die in der Ferne waren. Das ist ein bisschen anders zu machen als heute. Ja? Heute überweist man Geld oder wie man immer, oder man fliegt mal schnell hin. Nein, sie schickten einen ihrer besten Mitarbeiter 1100 Kilometer auf Reisen und der brachte Paulus eine Gabe, um die Not des Paulus zu lindern. Und als der krank wurde, der Epaphroditus, machte sich die Gemeinde Sorgen um ihn. Die sorgten sich um ihn. Es wird uns nicht darüber gesagt, dass die Gemeinde sich um Epaphroditus sorgte, aber es steht zwischen den Zeilen. Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, mein Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und jetzt kommt und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Er war auch wirklich todkrank. Epaphroditus war sich im Klaren darüber, dass die Gemeinde sich um ihn sorgen würde. Und deshalb sorgte er sich um die Gemeinde. Die Gemeinde sorgte sich um Paulus und sie sorgte sich auch um den erkrankten Epaphroditus. Die Gemeinde sorgte sich um einen kranken Missionar in der Ferne, 1100 Kilometer entfernt. Auch an dieser Stelle eine vorbildliche Gemeinde. Und ich meine, das ist sehr wesentlich für uns und das wollen wir sicherlich festhalten, dass eine Gemeinde eine große Verantwortung trägt für ihre Missionare. Wir müssen sie unterstützen, nicht nur im Geben, sondern auch im Gebet, ganz wichtig. Dass wir von Herzen dahinter stehen, dass es letzten Endes unser Dienst ist. Aber jetzt zu Epaphroditus, das ist eben der Mann, der doch am unbekanntesten ist in diesem Text. Es gibt irgendwo nochmal an Epaphras, aber ich habe mir sagen lassen, das sind nicht die gleichen Personen. Wenn das richtig ist, ich will das nicht näher versuchen zu erläutern, dann kommt der Mann nur hier vor. Er wurde also von der Gemeinde von Philippi zu Paulus geschickt, eine Liebesgabe zu überbringen. Und er reiste 1100 Kilometer. Nicht so wie heute. Wir haben vor Jahren einmal mit zwei Brüdern Missionare in der Ukraine besucht, in Sumy. Ja, da ist man in den Flieger gestiegen bis nach Kiew und dann hat man eine Reise im Nachtzug gehabt. Das war auch so ein bisschen anstrengend, aber es war nichts gegen das, was der Epaphroditus da erlebt hat. Vielleicht war er sogar deshalb todkrank am Ende. Das steht nicht geschrieben. Aber es war sicherlich eine wochenlange Reise unter größten Strapazen. Da kann man wohl von ausgehen. Also es war auch überhaupt kein Dienst, für den man viel Beifall erntete. Ob er sich wohl für diesen Dienst empfohlen hat, diese Frage habe ich mir gestellt, weil kein anderer wollte. Ich weiß es auch nicht. Aber der Mann zeigt hier eine sehr große Selbstlosigkeit oder wir können auch Demut sagen oder auch Selbstverleugnung, das werden wir später noch sehen. Also kein Dienst in der Öffentlichkeit, der von anderen gesehen wurde und dann auch mit Lob bedacht wurde. Kein Dienst, bei dem man vor Menschen glänzen konnte. Ein Dienst allerdings, der nur von einem ganz und gar selbstlosen Menschen getan werden konnte. Da sprang nichts für ihn raus. Paulus nennt Epaphroditus Bruder, Mitarbeiter, Mitstreiter und Diener seiner Not. Und das ist das Zeugnis, das der Apostel Paulus ihm ausstellt. Ich habe gedacht, was für ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis. Dieser Mann war tatsächlich auf Augenhöhe mit dem großen Apostel Paulus. Und der große Apostel Paulus bescheinigt diesem Mann, ein ganz, ganz hingegebener Christ zu sein. Auch hier sehen wir etwas von der Selbstlosigkeit des Paulus. Er war bereit, auf diesen Mann, der ohne Zweifel ein Segen für ihn war, zu verzichten, um der Philipper willen. Dieser Abschnitt ist wirklich voll von, man könnte auch sagen, Christusähnlichkeit. Also das ist alles so, das Thema ist eigentlich Selbstlosigkeit, aber man kann Selbstverleugnung sagen, Demut sagen, Christusähnlichkeit. Der Anfang, dass diese Predigt entstanden ist, dass ich da überhaupt mal hinkam, mich mit diesem Text näher auseinanderzusetzen. Das ist der Vers 26. Da heißt es, denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank geworden war. Das muss man erstmal genauer betrachten. Mich hat dieser Vers damals stutzig gemacht. Dieser Mann wird todkrank. Er ist todkrank. Als wenn man heute, was weiß ich, Krebs hat. Und er weiß, das wissen meine Geschwister in Philippi. Die wissen das. Die haben das gehört. Und er weiß, dass sie sich um ihn sorgen werden. Davon ist er total überzeugt. Und deshalb sorgt er sich um sie. Ich habe gedacht, normalerweise ist es folgendermaßen, wenn ein Mensch schwer erkrankt, er macht sich Sorgen, aber er macht sich Sorgen um sich. Er sorgt sich darum, ob diese Krankheit nicht ihm zum Tode ist, ob er das überlebt, ob das keine Folgeschäden hat und. So ist es normalerweise. Er steht doch im Mittelpunkt des Geschehens. Er ist ja schließlich der Kranke. Jetzt sollte es doch wohl um ihn gehen. Aber nein, Epaphroditus ging es nicht in erster Linie um seine Genesung. Es ging ihm um seine Gemeinde. Er hatte eine Ahnung davon, was er ihnen bedeutete. Der Text sagt auch, er hatte Verlangen nach euch allen. Ich habe einmal vor geraumer Zeit mit einem jungen Ehepaar habe ich besucht und habe ich auch diesen Text vorgelesen. Und dann habe ich das auch so ein bisschen dargelegt, die Herzenshaltung von Epaphroditus. Und dann sagte die junge Frau, meine Oma war auch so, sie war schon gestorben. Ja, ich habe mir auf dem Hauseweg gedacht, das glaube ich. Aber ich kannte die Oma nicht sehr gut. Aber hier geht es um Gemeinde. In Familie ist das oft so, glaube ich. Ja? Also ich würde auch vorstellen, wenn ich schwer krank ins Krankenhaus käme, dass ich mir Sorgen machen würde um meine Familie. Aber hier geht es um Gemeinde. Der Kontext ist Gemeinde. Und Paulus macht sich Sorgen, weil die Philipper sich um ihn sorgen. Er wusste genau, was er ihnen bedeutet. Er wusste genau, wie diese Gemeinde liebt. Ja, das war wirklich so eine Beziehung zu seiner Gemeinde. Er war sich dessen gewiss. Der Text sagte auch, er hatte Verlangen nach euch allen. Nach allen, das wird betont. Keiner war ausgenommen. Stell dir mal vor, du gehst woanders hin und bist lange Zeit weg. Könntest du davon reden, Verlangen nach allen zu haben? Da war keiner ausgenommen. Und ich bin überzeugt, dieser Mann, dieser Epaphroditus, lebte wirklich in einem Wir-Gefühl, was seine Gemeinde anging. Und die Gemeinde wird ebenso gesagt haben, das ist einer von uns. Nicht so ein billig dahergesagtes, wir sind Deutschland oder wir sind Papst, wie wir das ja aus den Medien kennen in den letzten Jahren. Nein, das war etwas anderes. Er kannte seine Geschwister und er wusste, bei ihnen galt, was Paulus in 1. Korinther 12, 26 sagt. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Es wird uns ja gar nicht darüber gesagt, wie die Gemeinde mit dieser Nachricht von der schweren Erkrankung umging. Aber ich bin mir fast sicher, sie haben es gehört, sie haben sich getroffen und gebetet. Ich bin mir sehr sicher. Wir wollen den Epaphroditus jetzt noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Er lebte in einer großen Selbstlosigkeit. Ja, es ging ihm ja tatsächlich um die anderen, obwohl er selber in Not war. Stell dir das einmal vor, wirklich. Selbst sterbenskrank, aber du sorgst dich um die anderen, weil sie sich um dich sorgen. Ich habe mir gefragt, ist das überhaupt denkbar für uns? In unserer heutigen Zeit, man ist todkrank und denkt an die anderen. Aber ich möchte die Frage etwas abschwächen. Kennst du das überhaupt, dass du bekümmert bist um andere? Ist es so, dass dir Menschen am Herz liegen? Für mich ist Epaphroditus ein geistlicher Riese. Er ist wirklich dem Herrn ähnlich. Jesus Christus lebte nur für andere. Und als er am Kreuz starb, kümmerte er sich darum, dass Johannes der Apostel sich um seine Mutter kümmert. Sein ganzes Leben war ein einziges für andere Dasein. Er kam ja nur wegen uns. Selbstlosigkeit oder Demut ist Charakteristikum eines reifen Christen. Wenn ein Mensch so ist, dann ist er ein reifer Christ. Da muss man nicht unbedingt jetzt der Seelsorger sein. Aber es darf nicht andauernd nur um uns gehen. Das meine ich. Jesus möchte Menschen, denen es nicht um sich selbst geht, Menschen, denen es um sich selbst geht, die kann er nicht gebrauchen. Sie schaden eher seiner Sache, als dass sie ihr nützen. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich von Vers 19 predigen und dann den Timotheus mit reinnehmen, aber das wäre zu lang geworden. Aber was lesen wir dort? In Vers 20 und 21, da heißt es, denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Und dann kommt dieser Satz, der schrecklich ist, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Und ich bin davon überzeugt, dass Paulus hier nicht ungläubige Menschen meint, sondern dass er Christen meint. Er wollte Timotheus zu ihnen senden, um zu erfahren, wie es ihnen geht. Er hatte keinen anderen. Er konnte niemand anderen schicken als allein Timotheus. Warum? Weil sie alle das ihre suchten. Weil sie alle so Menschen waren. Ich, meiner, mich, mir. Alle anderen wären unbrauchbar gewesen, diesen Dienst zu tun. Stell dir das einmal vor, unbrauchbar für Gott. Dafür bist du eigentlich geschaffen, um Gott zu dienen. Und das halt, weil sie nur an sich dachten. Ich-bezogene Menschen. Nun, lieber Bruder, liebe Schwester, ich hoffe, dass es nicht so um dich steht. Ich kenne euch ja zum großen Teil nicht. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen von heute vergessen, worum es eigentlich wirklich geht. Um wen oder was es wirklich gehen sollte. Wie heißt es im Vater unser? Dein Name, dein Reich, dein Wille. Ein Christ, der sich ständig um sich selbst dreht, ist ein ganz, ganz großer Jammer. Ich in meinem großen Egoismus, und wir sind alle so von Natur, ich bin das wirkliche Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so erkannt habt mal. Ich muss darum ringen, frei zu werden von mir selbst, von meinem Egoismus. Der selbstlose Mensch, das ist der gesegnete Mensch. Und unser Egoismus steht der Sache des Herrn total im Wege. Das ist sogar die Wurzel allen Übels. In der Schrift wird ja gesagt, dass Geldliebe eine Wurzel allen Übels ist. Aber die Selbstliebe ist die Wurzel allen Übels. Ich habe einen guten Freund, der hatte mal eine Unterhaltung mit einem anderen Freund von mir. Und der hatte viele Probleme zu der Zeit. Und er klagte so. Und eine Problem und das andere. Und dann sagte mein guter Freund zu ihm, weißt du was, ich habe kein Problem, ich bin eins. Der hat es richtig erkannt. Nicht, dass der lebte vorbildlich, ja, aber er hat erkannt, wer er eigentlich ist. Und dass es ständig darum geht, dass wir unseren Egoismus überwinden müssen, um Jesus zu dienen. In unserem Abschnitt geht es allen Beteiligten um die Sache Gottes. Und wenn es um die Sache Gottes geht, dann geht es fast ausschließlich um Menschen. Eben um die anderen. Aber dann ist die Heilung auf dem Plan, dann ist der Segen Gottes da. Ich möchte noch einmal auf Epaphroditus kommen. Lesen wir noch einmal die Verse 29 bis 30. So nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Denn für das Werk des Christus ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. An dieser Stelle wird uns die Motivation des Epaphroditus gezeigt. Er ist nicht irgendwie todkrank geworden. Er ist dem Tode deshalb so nahe gekommen, weil er sein Leben gering achtete und Christus dienen wollte und diente. Er trachtete zuerst nach Gottes Reich. Jesus sagt ja uns, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und Paulus ermuntert die Philipper, solche Menschen in Ehren zu halten. Es ist interessant, wenn wir einige Worte Jesu zu diesem Thema betrachten. Aus dem Johannesevangelium lese ich einige drei Verse. Johannes 12. Da spricht, meine ich, Jesus zum Teil von sich selbst, aber auch von uns. Johannes 12, 24 bis 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das Weizenkorn muss sterben, um Frucht zu bringen. Wer sein Leben nicht liebt, der wird es erhalten. Der ist der eigentliche Gewinner. Der lebt eigentlich wirklich. Und dann ist Jesus beim Dienen. Ein Diener muss beim Herrn sein und er wird vom Vater geehrt werden. Und Gott ehrt solche Diener wie den Epaphroditus. Und genau deshalb sollten die Philipper ihn auch ehren. Interessant, wie Jesus auch hier an dieser Stelle eigentlich von Selbstlosigkeit spricht. Man ist bereit, sein eigenes Leben gering zu achten. Das heißt, der Egoismus ist nicht lebensbestimmend. Wer bereit ist, sein Leben zu verlieren. Nur so kann ein Diener wirklich agieren, selbstlos. Ist er nicht selbstlos, so kann er nicht wirklich Jesu Diener sein. Diese Botschaft hat mich ein Stück weit sehr geprägt. Ich war noch ein ganz junger Christ, da war ich auf einem Seminar und der Prediger hat mehr als einmal an diesem Wochenende oder es waren mehrere Tage gesagt, du musst deine Selbstständigkeit aufgeben. Den Egoismus. Und hier geht es wirklich um etwas ganz Grundlegendes. Und die Frage ist, sind wir bereit, unser Leben so gestalten oder besser gestalten zu lassen, dass wir nicht die Nummer eins sind, dass es nicht andauernd um uns selbst geht. In einer solchen Haltung, allein in einer solchen Haltung, liegt der Segen Gottes. Über Nacht. Nächsten Morgen steht man auf und plötzlich ist man so einer, der frei ist vom Egoismus. Das wäre wunderbar. Nein, wir bringen uns jeden Tag immer wieder in etlichen Entscheidungen. Um wen geht es? Manchmal sind es ganz kleine Dinge, manchmal sind ganz große Dinge. Das kann sehr unterschiedlich aussehen. Aber immer wieder sind wir gefragt, um wen geht es? Johannes der Täufer drückte es so aus. Er sagt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Auch wenn er da den Dienst meint, dass Jesu Dienst zunehmen muss und seiner abnehmen darf, glaube ich, da steckt diese Wahrheit drin, dass der Johannes der Täufer weniger werden muss, wenn Jesus Christus größer werden soll. Ich glaube, wir wollen schon wachsen, ja? Ich glaube, alle möchten geistlich wachsen. Aber wir wollen schon, dass Jesus groß wird in unserem Leben. Aber am besten so mit Glanz und Gloria, ja? So, dass wir selbst nicht klein werden müssen. Und das ist das Problem. Ich muss auch abnehmen, wenn er wachsen soll. Und das ist das, was uns schwerfällt, was wir nicht möchten. Warum? Weil wir geborene Egoisten sind. Weil es uns Not macht. Aber es ist die einzig wirklich gute Haltung, die ein Christ an den Tag legen kann. Ja, ist es uns überhaupt erstrebenswert, so wie Epaphroditus zu werden? Was hat so ein Mensch vom Leben? Ich kann nur eins mit Gewissheit sagen, wer sein Leben lieben will, wer sich selbst zum Lebenszentrum macht, der wird immer zu kurz kommen. Immer. Das Herz wird niemals satt. Im dauernden Trachten nach dem, was mir dienlich ist, werden wir Menschen zutiefst unglücklich. So möchte ich das auch nennen. Wir sind über eine hingegebene Gemeinde und über einen selbstlosen Epaphroditus zu einer Thematik gelangt, die wir auch Selbstverleugnung nennen können. Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst. Ja, dann komme ich doch selbst aber zu kurz. In gewisser Hinsicht schon. Aber andererseits liegen darin die Schätze Gottes verborgen. Der Segen Gottes. Es darf in deinem Leben nicht dauernd um dich selbst gehen, sonst bleibst du fruchtlos. Ja, die Lehren der Bibel sind wirklich revolutionär. Sie stellen alles auf den Kopf. Aber jemand sagte mal, die stellen die Dinge nicht auf den Kopf, die Welt steht Kopf. Sie stellt auf die Füße. Die Welt sagt uns, jag deinem Glück nach. Du bist deines Glückes Schmied. Und dabei liegt genau darin mein großes Unglück. In der Bibel redet der eine, der uns gemacht hat und uns wirklich durch und durch kennt und deshalb auch versteht. Die Menschen sind getrieben von ihrem Ego. Und da sind wir heute mehr denn je. Und genau darin liegt ihr Unglück. Und das merken wir, glaube ich, auch. Wir haben ein Stück weit die Gemeinde zu Philippi kennengelernt. Wir haben den selbstlosen Epaphroditus betrachtet. Ich glaube, wir würden dem Paulus Unrecht tun, wenn wir ihn nicht auch hier erwähnen würden. Paulus sah es als eine dringende Notwendigkeit an, den Epaphroditus nach Philippi zurückzuschicken. Ich lese noch einmal die Verse 25 und 28. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Und Vers 28, ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. Er weiß, dass die Philipper sich freuen werden, wenn er Epaphroditus zurückschickt. Und das ist sein Motiv, ihn zurückzuschicken. Und er tut das eilig. Nicht, ach, bleibt doch noch ein paar Tage, sondern Epaphroditus, geh zurück, die Gemeinde braucht dich, sie vermisst dich. Und er sagt noch etwas sehr Interessantes, und auch ich weniger Betrübnis habe. Also der Paulus litt nicht etwa, dass Epaphroditus wegging, sondern er litt, weil er um die Sorge wusste. Er wusste um den Epaphroditus, dass es ihm im Herzen kümmerte, weil er wusste, dass die Gemeinde sich um ihn sorgt. Und er wusste natürlich um die Sorgen, die sich die Gemeinde machte. Und so hat er gedacht, es ist das Beste, wenn die beiden wieder zusammenkommen. Dann ist alles gut. Und dann sagt er, so nehmt ihn auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche in Ehren. Und er begründet diese Ermutigung, denn für das Werk des Christus ist er dem Tode nahegekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stelle. Ich glaube eigentlich nicht, dass Paulus die Gemeinde so sehr darauf ermahnen musste, dass sie sich ja um Epaphroditus kümmern, wenn er zurückkommt. Aber ich denke, es war ihm wichtig, dass sie wussten, warum er zurückging. Ja? Nicht etwa, weil ihm der Dienst zu schwer fiel oder die ganze Sache bei Paulus nicht mehr passte, sondern weil Paulus ihn wie so eine Liebesgabe zurücksendet zu den Philippern. Wir finden hier auf jeden Fall auch die Selbstlosigkeit des Paulus sehr stark dokumentiert. Der Inhaftierte war absolut bereit. Er hielt es für eine dringende Notwendigkeit, seinen Helfer in der Not zurückzusenden. Er dachte vordergründig nicht an sich. Und wir lesen vorher, er hatte keinen, außer Timotheus, den er dann sandte. Und jetzt war Epaphroditus noch da und der war dann auch weg. Wirkliche Selbstlosigkeit ist heute selten zu finden. Die Großen im Reich Gottes besitzen alle diese Tugend und besaßen sie auch immer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Diese Predigt halte ich mir immer als erst mir selbst. Und zwar, weil ich weiß, ich muss an dieser Stelle noch unsagbar viel lernen. Man hat sogar fast das Gefühl, man steht vor einem Gebirge und weiß nicht, wie man darauf kommt. Das wirklich immer wieder in allen Situationen des Lebens zu meistern, und den anderen zu sehen, den Herrn zu sehen und nicht selbst. Wir müssen runter von unserem Thron und dem Herrn dienen und anderen Menschen. Wenn wir Diener Gottes sein wollen, dann darf es in unserem Leben nicht mehr vordergründig um uns selbst gehen. Aber eines dürfen wir ebenso wenig vergessen. Solche Menschen fallen nicht vom Himmel. Oder in gewisser Weise doch, ja, denn Gott kreiert diese Persönlichkeiten. Und wenn dieses Abschnitt ist, der so sehr von Selbstlosigkeit bestimmt ist, dann deshalb, weil Gott in diesem Leben, in dem Leben dieser Menschen zum Zug gekommen ist und sie verändert hat. Für uns stellt sich heute Morgen die Frage, ob wir das auch wollen. Ist es unser Gebet, dass Gott uns in das Bild Jesu umgestaltet? Ist es wirklich unser Wunsch, so zu werden wie Jesus oder Epaphroditus, vielleicht ein bisschen näher liegen da noch für uns, oder Paulus, nämlich selbstlos? Es ist mir wirklich klar, nur Gott kann uns derartig verändern. Ist es unser Wunsch, dass er es tut, auch wenn es weh tut? Möge der Herr es schenken, dass wir in uns gehen und darüber nachdenken, wie es um uns bestellt ist. Und ich wünschte, wir alle würden von einer Not befallen, mit uns selbst und würden uns alle an unseren großen Gott wenden mit dem Gebet: Herr, mache einen selbstlosen Knecht aus mir, damit du in meinem Leben groß werden kannst. Amen. Wollen wir noch zusammen beten? Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du deinen Sohn gesandt hast in diese Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Aber Herr, es geht nicht nur darum, dass wir gerettet sind für die Ewigkeit, sondern es geht darum, dass du in unserem Leben zum Zug kommst. Wir wollen heute Morgen beten, Herr, verändere unser Leben. Nimm es ganz in deine Hand und wenn es weh tut, dann steh uns bei und gib, dass wir den Trost und die Hilfe bei dir suchen. Herr, du willst uns alle zu Menschen machen, die wirkliche Diener sind. Und das tu auch, Herr. Das ist der Sinn und Zweck unseres Daseins. Und wir wollen dich bitten, dass du Großes in unserem Leben tust. Mach uns klein, damit der Herr Jesus in unserem Herzen groß wird. Zu deiner Ehre. Amen.